Deutschlandfunk, Marktplatz.
Mit Susanne Kuhlmann, ich begrüße Sie. Rampen und Aufzüge anstelle von Treppen, breite Türen, absenkbare Busse, Haltestellen mit Bodenmarkierungen, Nahverkehrsunternehmen und Deutsche Bahn arbeiten seit Jahren daran, Barrieren im öffentlichen Personennahverkehr abzubauen. Das wollen und das müssen sie auch. Anfang 2013, vor 9 Jahren, trat die Novelle des Personenbeförderungsgesetzes in Kraft. Darin geht es auch um die Barrierefreiheit in Bus und Bahn und um die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Die politische Zielbestimmung darin lautet, vollständige Barrierefreiheit zum 01.01.2022. Das war vor 2 Wochen. Wir wollen heute darüber diskutieren, wie weit der öffentliche Nahverkehr mittlerweile auf diesen Weg gekommen ist und woran es nach wie vor hapert. Schließlich nützt Barrierefreiheit mit Haltegriffen, Bebilderungen und Texten in leichter Sprache allen Fahrgästen, behinderten Menschen ebenso wie denen mit Koffer, Kinderwagen oder eingeschränkten Sprachkenntnissen. Jeder hätte Vorteile, auch weil mit steigender Lebenserwartung das Risiko zunimmt, nicht mehr in den Bus steigen zu können oder auf die Behindertentoilette im Zug angewiesen zu sein. Oft lösen eine Erkrankung oder ein Unfall die körperliche Einschränkung aus. Nur 4% aller Behinderungen sind angeboren. Die Hälfte der Menschen mit Schwerbehinderung ist zwischen 55 und 75 Jahre alt, ein Viertel noch älter. Aber weiterhin können viele dieser Menschen sich nur mit Mühe und nach gründlicher Vorbereitung von einem Ort zum anderen bewegen. Das gilt für die nähere Umgebung ebenso wie fürs Verreisen. Wo stehen die Nahverkehrsunternehmen beim Umbau der Zugänge zu Bussen, Bahnen, Straßenbahn und Schwebebahn? Was hat sich im Fahrgastraum getan? Woran mangelt es im Nah- und Fernverkehr der Deutschen Bahn? Finden Menschen mit körperlichen Einschränkungen Taxis für ihre Bedürfnisse und ihren Rollstuhl? Wie kommt man an barrierefreie Hotels und Ferienwohnungen und wie gelangt man dorthin? Alle unterwegs, barrierefrei im ÖPNV und auf Reisen. Das ist unser Thema bis 11:30.
Der Marktplatz im Deutschlandfunk. Mischen Sie sich ein per Telefon 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail marktplatz@deutschlandfunk.de.
3 Gesprächsgäste sind uns heute zugeschaltet. Christina Marx beschäftigt sich bei der Aktion Mensch mit Inklusion, also mit dem Abbau von Barrieren in den Köpfen der Menschen, aber auch von sichtbaren Barrieren. Guten Morgen, Frau Marx.
Guten Morgen, hallo Frau Kuhlmann.
Auf welche Hindernisse stoßen Menschen mit Einschränkungen, die mit Bus und Bahn unterwegs sein wollen?
Ja, das sind ganz unterschiedliche Hindernisse, je nach Beeinträchtigung auch. Aber im Wesentlichen sind es nach wie vor noch räumliche Barrieren, auf die Menschen treffen. Zum Beispiel Treppen und Stufen im öffentlichen Raum. Also die Aufzüge funktionieren nicht, wenn man auf den Bahnsteig will. Oder der Bus kann nicht die Türe absenken oder die Rampe ausfahren. Das sind so ganz gängige Barrieren, auf die Menschen mit Behinderung heute noch treffen.
Welche digitalen und anderen Hilfsmittel stehen denn zurzeit zur Verfügung?
Es gibt natürlich auch Apps, wenn es darum geht, vielleicht auch die Reise vorab zu planen. Das ist natürlich ein digitales Hilfsmittel. Auch natürlich die Ausgabe mit Sprache, wenn ich also am Bahnsteig stehe, dass ich auch entsprechend den Fahrplan vorgelesen bekomme, wenn ich ihn selber nicht lesen kann oder wenn er auch zu hoch angebracht ist. Aber auch da muss man sagen, nicht alle diese Angebote sind barrierefrei und dann nützen sie natürlich auch Menschen wenig.
Vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, VDV, ist Hartmut Reinberg-Schüller zugeschaltet. Er ist Fachbereichsleiter für den Betrieb des öffentlichen Personennahverkehrs. Herzlich willkommen, Herr Reinberg-Schüller.
Schönen guten Morgen, Frau Buhlmann.
Busse mit abgesenktem Einstieg und Aufzüge an Haltestellen. Was macht das Bus- und Bahnfahren sonst noch barrierefrei?
Also vom Prinzip her gibt es ganz viele Maßnahmen, die man mittlerweile schon seit Jahren umgesetzt hat. Es ist nicht nur die Rampe, das ist ja zum einen für Gehbehinderte, das andere ist auch für Sehbehinderte. Das Thema kontrastreiche Gestaltung, zum Beispiel der Haltestangen. Aber es sind ganz viele, viele Themen, die man entlang der Reisekette letztendlich dann auch schon barrierefrei gestaltet hat. Aber es ist noch viel zu tun. Wir sind aber auf dem Weg, ja.
Welche Projekte stehen denn momentan im Vordergrund? Was wird zurzeit gerade umgesetzt?
Vom Prinzip her ist es zum einen, sagen wir mal, im Busbereich das Thema der ländliche Raum. Da gibt es teilweise keine verbindlichen Vorgaben hinsichtlich der Busse, die vorgeschrieben sind. In dem städtischen Bereich gibt es die Niederflurbusse. Dies ist für den ländlichen Bereich noch nicht vorgeschrieben. Insofern kann man da teilweise das Thema Rampenneigung ist ein bisschen stärker zu bewerten und die barrierefreien Haltestellen letztlich.
Was macht eine Haltestelle barrierefrei?
Eine Haltestelle barrierefrei, also vom Prinzip her muss sie ausreichend tief sein, damit man die Rampe ausklappen kann und der Rollstuhlfahrer dann auch dahinter der Rampe noch Platz hat zum Rausfahren und Wenden. Das andere Thema ist der Blindenleitstreifen an der Haltestelle, damit ein Sehbehinderter weiß, wo er letztendlich sich aufstellen muss und dann auch nicht von der Bordsteinkante runterfallen kann. Insofern dient ihm so ein Leitstreifen auch als Sicherheit. Und zum anderen gibt es dann je nach Haltestellenausstattung auch eine digitale Anzeige, die man sich auch vorlesen lassen kann über die nächsten Fahrten, die da in der Haltestelle abfahren.
Rolf Schrader ist Geschäftsführer des Deutschen Seminars für Tourismus und in unserer Runde heute der Experte fürs Verreisen, also für die Fahrten, die über den öffentlichen Nahverkehr hinausgehen. Guten Morgen, Herr Schrader.
Guten Morgen, Frau Kuhlmann.
Wer verreisen will und auf Barrierefreiheit angewiesen ist, der muss ziemlich minutiös planen. Welche Möglichkeiten gibt es dafür?
Ja, wir haben das ja jetzt schon gehört. Es geht auch um die Reisekette, also die Anreise oder auch die Rückreise in einen Urlaubsort oder in eine Urlaubsregion ist nur ein Teil der gesamten Reise. Wenn man in dem Ort angekommen ist, benötigt man natürlich ein Hotel oder eine Ferienwohnung. Man benötigt Ausflugsziele, touristische Angebote. Und von daher ist es für einen Gast oder für einen Interessenten sehr, sehr schwierig, sich vorzubereiten. Er benötigt ja nicht nur die Anreise, sondern er muss zum Hotel kommen. Er muss innerhalb des Ortes, sage ich mal, zu den Ausflugszielen kommen, zu den Sehenswürdigkeiten, zu den Museen kommen. Und von daher ist er natürlich auf das gesamte Informationsangebot, was es im Tourismus gibt oder auch bei den Nahverkehrs- oder bei der Bahn gibt, angewiesen und muss sich dann quasi auf verschiedenen Webseiten die Teile heraussuchen, damit er seine Reise planen und durchführen kann.
Das klingt so, als sollte man genug Zeit dafür einplanen. Wer sich im heimischen Umfeld bewegt, der hat ja vermutlich irgendwann raus, wie er am besten von A nach B kommt. Aber die Weiterreise zu planen und auch eine barrierefreie Unterkunft zu finden, das ist wahrscheinlich nicht so einfach.
Genau, das ist nicht so einfach und deswegen haben wir ja in Deutschland das System Reisen für alle eingeführt. Das ist ein Informationssystem zum Thema Reisen, barrierefreies Reisen und das umfasst eben die gesamte Servicekette oder Reisekette von der Anreise bis zur Abreise und wir beschreiben quasi Ferienwohnungen, Hotels, Museen, aber auch natürlich Ausflugsangebote, auch mal eine Bergbahn oder ein Ausflugsschiff, also nicht nur den klassischen ÖPNV, sondern auch diese touristischen Angebote wie Museumseisenbahnen, hinsichtlich der Barrierefreiheit, damit ein Gast im Vorfeld entscheiden kann, passt sozusagen diese Ferienwohnung oder dieses Hotel für meine persönlichen Bedürfnisse. Und Sie haben ja schon angesprochen, es gibt natürlich blinde Menschen, es gibt sehbehinderte Menschen, es gibt Rollstuhlfahrer. Und für jede von diesen unterschiedlichen Personengruppen gibt es ja auch andere Anforderungen an die Barrierefreiheit. Das ist ja nicht quasi für alle genau das Gleiche passend. Sowas haben wir aufgebaut, ist aber im Vergleich zum Nahverkehr ein freiwilliges System. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass wir die Betriebe überzeugen, bei diesem Angebot Reisen für alle mitzumachen.
Reisen für alle, wie groß ist das Angebot denn da mittlerweile? Also ist es sinnvoll, zuerst bei Reisen für alle zu gucken, wo finde ich etwas, was zu meinen Bedürfnissen passt, eine Unterkunft und vielleicht auch Freizeitmöglichkeiten? Oder überlege ich mir, ich möchte ins Allgäu fahren und finde dann dort auch so etwas?
Ja, ich würde immer empfehlen, vorher sich zu informieren. Reisen für alle, wir haben jetzt etwa knapp 3000 Angebote in Deutschland aus den unterschiedlichen Bereichen, also jetzt nicht nur Übernachtungsangebote. Das ist natürlich nur ein kleiner Teil. Aber wir liefern eben detaillierte Informationen und vor allem geprüfte Informationen. Ich habe vorhin gerade noch mal bei einem großen Internetportal nach einem Hotel in Berlin gesucht. Da können Sie natürlich auch einstellen, ich brauche jetzt ein rollstuhlgerechtes Zimmer oder ich brauche vielleicht eine barrierefreie Dusche. Und dann haben Sie plötzlich vorher 600 Angebote gehabt und hinterher nur noch 30. Und auch dann wissen Sie nicht, ob diese Angaben, die ja die Hotels in der Regel dann selbst machen, wirklich so weit stimmen und passen, dass Sie quasi dann auch mit diesem Zimmer zurechtkommen. Und das haben wir von vielen Betroffenen quasi in der Vorbereitung dieses Projektes gehört, dass man sich auf diese Angaben eben oftmals nicht verlassen kann. Und stellen Sie sich vor, eine Familie, meinetwegen mit einem Kind im Rollstuhl, fährt an die Ostsee oder ins Allgäu, weil man ihr versprochen hat, es gibt da ein barrierefreies Zimmer und eine Dusche. Und dann kommt sozusagen die Person gar nicht in die Dusche oder in das Zimmer oder in das WC. Und dann ist natürlich die Reise, sage ich mal, gleich von Anfang an irgendwie ins Wasser gefallen.
Herr Reinberg-Schüller, das Ziel Barrierefreiheit, wir haben ja eben schon kurz drüber gesprochen. Welchen Stellenwert hat das bei den Verkehrsunternehmen?
Das hat einen sehr hohen Stellenwert. Seit den 90er Jahren mittlerweile arbeiten die Verkehrsunternehmen an der Barrierefreiheit, auch wenn dies seit 2002 im Personenbeförderungsgesetz auch vorgeschrieben ist. Gab es schon in den 90er Jahren das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, die nur barrierefreie Verkehrsanlagen gefördert hat. Insofern alles, was heutzutage gebaut wird, muss immer barrierefrei gebaut werden. Einschließlich der Busse im städtischen Raum. Insofern haben die technischen Normen zur Barrierefreiheit seit dem Ende der 90er Jahre oder Mitte der 90er Jahre einen großen Stellenwert bei den Verkehrsunternehmen, ja.
Jetzt gibt es ja unterschiedliche Bedürfnisse. Darauf ist auch schon hingewiesen worden. Ein kleinwüchsiger Mensch braucht etwas anderes als ein Blinder oder jemand im Rollstuhl. Wie verstehen Verkehrsträger vor diesem Hintergrund denn diesen im Gesetz formulierten Begriff von der vollständigen Barrierefreiheit? Kann man die überhaupt erreichen?
Ja, das ist schwierig. Also vom Prinzip her ist es ein politisches Ziel, also ein planerisches Ziel, das man erreichen soll, so einen ideellen Wert. Weil letztendlich Barrierefreiheit verstehen wir heutzutage, das sind einmal die Gehbehinderten, Rollstuhlfahrer und Sehbehinderten, eingeschränkten Menschen, auch Gehörlose. Da weiß man ganz konkret deren Anforderungen an die Barrierefreiheit. Andere behinderte Menschen, sage ich jetzt mal auch kognitiv Eingeschränkte, da ist man gerade am Anfang, so wie leichte Sprache, einfache Sprache, das umzusetzen, deren barrierefreien Anforderungen. Und insofern ist es schwierig, so einen ideellen Wert Barrierefreiheit letztendlich darzustellen. Wir werden immer irgendwo Kompromisse machen, weil letztendlich auch die Behinderungen sich teilweise gegensätzlich dann auch Anforderungen haben. Und insofern werden wir da immer nur eine Annäherung an die Barrierefreiheit erhalten.
Frau Marx von der Aktion Mensch, wie sehen Sie das?
Ja, einerseits bin ich gerade gestolpert, Herr Schüller, dass Sie sagten von dem ideellen Wert der Barrierefreiheit. Ich glaube, ich weiß, was Sie meinen, weil Sie sagen, der Begriff ist sozusagen nicht ganz scharf zu definieren, aber es ist ja mehr als ein ideeller Wert. Es ist ja wirklich eine Notwendigkeit für viele Menschen, aber es ist ja angenehm eigentlich für alle Menschen. Insofern denke ich auch, dass die Verkehrsbetriebe gut daran tun, das Thema wirklich ernst zu nehmen und auch umzusetzen, weil der Mensch mit dem Rollator, die Familie mit dem Kinderwagen, alle profitieren ja davon. Ich würde aber gerne auf einen anderen Punkt eingehen, jenseits der gesetzlichen Vorgaben. Und Herr Schüller hat ja auch schon gesagt, es ist schwierig, die dann vielleicht für alle unterschiedlichen Belange umzusetzen. Geht es uns immer darum, wirklich zu sagen, das Thema Partizipation, die Beteiligung der Menschen mit Behinderung selber, ist hier eigentlich der Schlüssel zur Umsetzung. Ich meine, wir haben, ich glaube, 380 Nahverkehrspläne in Deutschland und da stehen wahrscheinlich 380 Kommunen dahinter, die sagen, wie sollen wir es umsetzen? Und wir können immer nur darauf hinweisen und dafür werben, wirklich mit den Menschen zu sprechen, mit den Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen, aber auch Seniorinnen und Senioren zum Beispiel, und zu sagen, wo stoßt ihr denn an Hindernisse? Und was können Lösungen sein, die euch das Reisen im Sinne wie eben beschrieben erleichtern? Also das Thema Beteiligung ist ein Schlüssel zur aktiven Gestaltung, sage ich jetzt auch mal, dieses Gesetzes.
Herr Reinberg-Schüller, kommt das vor? Werden Menschen beteiligt, die sagen können, mein Bedürfnis ist so und so und das von anderen ergänzt das noch?
Ja, das ist letztendlich der gesetzliche Anspruch an die Barrierefreiheit. Die Belange behinderter Menschen sind zu berücksichtigen im Nahverkehrsplan und sie werden berücksichtigt. Und auch die größeren Verkehrsunternehmen, die haben auch eigene Gesprächsrunden mit Behindertenvertretern. Also die anerkannten Behindertenverbände sind dort im Gespräch schon seit Jahren mit den Verkehrsunternehmen. Ihre Bedürfnisse werden berücksichtigt. Aber man muss sich da natürlich vor Augen führen, dass es auch unterschiedliche Anforderungen bei den Behindertenverbänden selber gibt. Also ich sage mal, die Sehbehinderten selber haben in sich nicht schlüssige Anforderungen und das macht es teilweise schwierig für die Unternehmen oder auch für die Aufgabenträger, da einheitlich verbindliche Vorgaben auch umzusetzen. Letztendlich ist man ständig im Gespräch und das wird man auch weiterhin sein. Und insofern sehe ich da keine negativen Einschränkungen hinsichtlich der Weiterentwicklung. Das Einzige ist, das ist ein langer Weg, bis wir da in die Barrierefreiheit dann annähernd erreicht haben. Der ist jetzt nicht bis 2022 erreichbar, leider Gottes, ja.
Uneinigkeit unter den Behindertenverbänden, vielleicht auch derselben Sparte, wie eben das Beispiel der Sehbehinderten, was Herr Reinberg-Schüller genannt hat. Frau Marx, ist Ihnen das bekannt?
Ja, das ist uns in der Tat bekannt. Das ist bei verschiedenen Gesetzesvorhaben auch immer wieder zum Tragen gekommen. Also vielleicht auch mal, um ein Beispiel zu nennen. Für einen blinden Menschen ist natürlich ein Bordstein wichtig, wenn er mit seinem Stock sozusagen dann den Bordstein ertasten kann. Für einen Rollstuhlfahrer ist es wiederum eine Barriere. Das muss man natürlich dann entsprechend auch berücksichtigen. Und man muss auch sagen, man kann natürlich nicht jeden Bedarf und jedes Bedürfnis bis ins Letzte wahrscheinlich berücksichtigen. Aber wie gesagt, zunächst einmal sich die Bedarfe anzuhören, vielleicht auch so eine Art, ja, ich sage jetzt mal Clusterung zu machen und dann zu sehen, was sind eigentlich die größten Hürden, wo viele Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen dran stoßen und diese Themen dann nach und nach schrittweise anzugehen.
Herr Reinberg-Schüller, die Unternehmen, die haben ja noch die betriebswirtschaftlichen Aspekte zu berücksichtigen. Wie lang ist zum Beispiel die Lebenszeit von Bussen und Bahnen? In welchem Rhythmus werden die erneuert? Denn nur dann kann man ja auch Fahrzeuge nehmen, die innen anders gestaltet sind.
Ja, also bei den Niederflurbussen im städtischen Bereich, da haben wir nahezu 100% Niederflur. Also das ist weniger das Problem. Da gibt es ja seit langem die konkreten Anforderungen an die Barrierefreiheit. So ein Bus, je nach Unternehmen, läuft zwischen 6 und 10 Jahre. Bei den Straßenbahnen, U-Bahnen ist es, da reden wir von Jahrzehnten, bis zu 40 Jahren teilweise. Da ist natürlich die Umsetzung dessen, was man dann Barrierefreiheit macht, dauert ein bisschen länger. Teilweise gibt es ein Redesign, das heißt, die alten Fahrzeuge werden dann zwischenzeitlich erneuert und da wird man natürlich dann, da geht man auch hin und ergänzt die barrierefreien Anforderungen dann in den Fahrzeugen, in den Fahrgasträumen dann auch, ja.
Herr Schrader vom Deutschen Seminar für Tourismus. Die Deutsche Bahn, die spielt ja eine wichtige Rolle sowohl im öffentlichen Nahverkehr mit den Regionalverbindungen als auch im Fernverkehr. Leider kann heute kein Bahnvertreter an unserer Gesprächsrunde teilnehmen. Aber können Sie skizzieren, wie weit die Bahn aus Ihrer Sicht mit der Barrierefreiheit inzwischen gekommen ist?
Ja, ich kann natürlich nicht wirklich für die Bahn sprechen, aber Frau Marx hatte es ja auch gesagt. Wir hatten in unserem Projekt natürlich auch zahlreiche betroffenen Organisationen, betroffenen Verbände, also die Personen, die es ja letztlich dann auch betrifft und die davon profitieren sollen, eingebunden. Aber wir hatten auch die Deutsche Bahn eingebunden, also Frau Engel-Kuhn, ich glaube, sie ist heute krankheitsbedingt verhindert, ist ja in dem Bahnkonzern letztlich für das Thema Barrierefreiheit zuständig und hat, wie eben angesprochen, ja auch eigene Foren. Ich glaube, das gibt es schon seit 15 Jahren. Wo viele Betroffene quasi mit der Bahn Aktionspläne aufstellen, an welchen Stellen sozusagen welche Barrieren vorhanden sind und wie diese Barrieren abgebaut werden können. Und das beginnt ja bei der Information, welcher Zug verfügt zum Beispiel über ein barrierefreies WC, welcher Zug verfügt über einen Rollstuhlplatz, wie sind die Verbindungen wie sind die Bedingungen an den Bahnhöfen, wo gibt es Aufzüge, wo gibt es noch keine Aufzüge. Und so nimmt sich die Bahn, sage ich mal, alle Bereiche, die zu einer Reise mit der Bahn gehören, hinsichtlich der Barrierefreiheit vor und hat ja auch mit den neuen Wagenmaterialien, mit den neuen ICEs, sage ich mal, da einen großen Sprung nach vorne getan. Also wenn Sie sich vielleicht zurückerinnern, vor 40, 50 Jahren, da gab es überhaupt keine Waggons sozusagen, wo jetzt Rollstuhlfahrer wirklich mitgenommen werden konnten. Also von daher ist die Bahn, denke ich, aus unserer Sicht auf einem guten Weg. Allerdings muss man sagen, für das Reisen, also für einen Kurzurlaub oder auch für einen längeren Urlaub, nutzen natürlich trotzdem viele, viele Menschen mit oder ohne Behinderung auch den PKW oder vielleicht den Bus oder wenn es ins Ausland geht, natürlich auch ein Flugzeug. Das heißt, die Bahn spielt nicht die überragende Rolle bei der Anreise in die Urlaubsgebiete oder in die Städte, sondern hat vielleicht einen Anteil von 5-10% bei dem Reiseverhalten. Und von daher ist es ein wichtiger Player für uns. Aber wie gesagt, es gibt auch andere Möglichkeiten, in einen Urlaubsort zu kommen.
Barrierefreiheit im öffentlichen Nahverkehr. Das Ziel wurde vor Jahren festgelegt, aber erreicht ist es bei weitem noch nicht. Woran liegt das?
Vollständige Barrierefreiheit zum 01.01.2022. Die Frist für den ungehinderten Zugang für alle zum öffentlichen Nahverkehr ist folgenlos abgelaufen. Die Aufgabe sei komplex, sagt Dr. Markus Rebstock von der Bundesfachstelle Barrierefreiheit, die bei der Deutschen Rentenversicherung angesiedelt ist.
Ein Rollstuhlnutzer braucht erstmal was anderes als Beispiel wie ein Blinder. Ja, das ist so ein klassisches Beispiel, wo es ziemlich deutlich wird, dass der Rollstuhlnutzende eben möglichst stufenlose Verkehrsräume braucht, während der Blinde gerne auch mal Kanten hat, vor allem Kanten dort, wo es gefährlich wird, sprich beim Übergang auf die Fahrbahn und Ähnliches.
Ältere, die nicht mehr gut gehen können, kleine Kinder, Menschen mit Kinderwagen oder Gipsbein. Bis zu ein Drittel der Bevölkerung ist zumindest zeitweise eingeschränkt in ihrer Mobilität. Bahn oder Bus mit niedrigem Einstieg sind für sie zweifellos eine wichtige Hilfe. Aber
ein Niederflurbus macht keine Barrierefreiheit. Na, das ist die grundlegende Voraussetzung für Barrierefreiheit. Aber das Entscheidende ist die Schnittstelle Fahrzeug-Fußbordstein. Und dort streben wir an einen möglichst ebenerdigen Einstieg.
Wer ist für Fahrzeug, Haltestelle und Finanzierung zuständig? Baulasten nennt Markus Rebstock das. Sollen mehrere zusammenspielen, sind schnell Grenzen erreicht.
Nehmen wir mal die Bushaltestelle, die ist oft dann ja in der Baulast der Stadt. Der Verkehr selbst wird vom Verkehrsunternehmen gefahren, aber bestellt wird das Ganze womöglich vom Landkreis. Das heißt, der Landkreis plant und schreibt auch den Nahverkehrsplan. Und das ist die große Kunst, ja, also auch die unterschiedlichen Unternehmen zusammenzubringen und öffentlichen Institutionen, um hier gemeinsame Lösungen zu finden, damit ja auch die Schnittstelle zwischen Fahrzeug und Haltestelle passt. Und darüber hinaus muss ich auch barrierefrei zur Haltestelle kommen. Das heißt, es geht weiter in den Verkehrsraum hinein, in die Kommune hinein, die dann die Verantwortung hat für die Planung.
Anfang 2013 wurde die Frist bis zum 01.01.2022 gesetzt. Ein politisch unklug gewählter Termin, meint Markus Rebstock von der Bundesfachstelle Barrierefreiheit. Kurz zuvor wurden noch die Nahverkehrspläne für die nächsten 5 Jahre geschrieben. So lange passierte also erst einmal nichts in Sachen Barrierefreiheit. Dann ging es los, aber die Aufgabe ist riesig.
Wir haben in der Stadt, ja, in so einer kleinen Großstadt, sage ich jetzt mal, bestimmt 1000 Haltepunkte in der Stadt. Die können Sie ja nicht alle auf einmal umbauen, auch wenn es Geld da wäre. Sie scheitern in der Regel schon am Planungsbüro, das Sie nicht mehr finden. Sie scheitern an den internen Planungsstrukturen in der Stadt. Die können auch nur eine bestimmte Anzahl pro Jahr betreuen. Und Sie können auch nicht die ganze Stadt lahmlegen. Und wenn Sie das an allen Ecken der Stadt machen, haben Sie einen Dauerstau. Ne? Auch das passiert ja alles unter rollendem Rad.
In der Fristsetzung für Barrierefreiheit im öffentlichen Personennahverkehr sind Ausnahmen vorgesehen. Während Behindertenverbände kritisieren, Verkehrsunternehmen und Kommunen hätten das Instrument überstrapaziert, meint Markus Rebstock.
Die Ausnahme war ja ein vernünftiger Ansatz zu sagen, es gibt Haltestellen, wo es Probleme gibt, wo man vielleicht über neue Standorte sich Gedanken machen muss, weil die Barrierefreiheit an dem Standort nicht umsetzbar ist. Und das vielleicht auch länger dauert und man es vielleicht auch aus Kostengründen die eine oder andere nicht umbauen kann.
In ländlichen Regionen treten ganz andere Probleme auf.
Manche Unternehmen fahren eben, ich sag mal, unter der Woche ÖPNV und am Wochenende mit demselben Bus gern auch eine Kaffeefahrt vor Corona. Sie sind oft gern mit Reisebussen den Linienverkehr gefahren und danach den Reiseverkehr. Das will man eigentlich nicht mehr, weil eben der Reisebus nur schwer barrierefrei herstellbar ist. Und da gibt es kleine Akzeptanzprobleme auf dem platten Land, vor allem wenn die hauptsächlich Schülerverkehre fahren, ja, weil nämlich der Niederflurige und der Teilniederflurige weniger Sitzplätze hat und dann auch oft die Eltern kommen und sagen, mein Kind will einen Sitzplatz, kann ich auch verstehen. Und dann kommt ein neuer Streit auf, nämlich zwischen der Frage Mehrzweckfläche für Rolli, Kinderwagen und Ähnliches versus Sitzplatzangebot. Und das ist ein Riesenstreit.
Insgesamt seien die Investitionen in einen barrierefreien öffentlichen Nahverkehr jedoch für alle von Vorteil. Für die Fahrgäste sowieso, aber auch für die Nahverkehrsunternehmen, die damit manche Menschen erst fürs Fahren mit Bus und Bahn gewinnen. Hinzu kommt:
Wenn ich keine Stufen habe, dann geht der Fahrgastwechsel schneller, kann ich eventuell auch schnellere Umläufe planen. Also habe ich da auch betrieblich einen Vorteil von Barrierefreiheit.
Unterschiedliche Bedürfnisse, Finanzierung, lange Planungszeiträume, verschiedene Beteiligte, ungünstige örtliche Gegebenheiten. Es gibt eine ganze Reihe von Gründen für Barrieren im öffentlichen Nahverkehr. Der zuletzt genannte Aspekt, die Hindernisse, die unterschiedlichen Arten von Hindernissen in großen Städten und ländlichen Regionen. Herr Reinberg-Schüller, das hatten Sie eben schon mal kurz erwähnt, als Sie sagten, auf dem Land gäbe es kaum Niederflurbusse.
Ja, richtig. Da ist es einfach das Problem, wenn unterschiedliche Fahrzeuge an Haltestellen, die barrierefrei sein sollen, anfahren. Da muss man natürlich schauen, welcher Bus hat letztendlich zum Beispiel Außenschwenktüren. Da kann man keine hohen Bordsteine machen. Wenn es nur Innenschwenktüren geben würde an den Bussen, dann könnte man auch die Bordsteine höher machen. Dann hätte man also auch keine hohe Reststufe. Also das spielt alles miteinander. Und wenn man dann noch gerade anfahren kann von an die Haltestelle und gerade auch wieder abfahren kann, dann könnte man den Bordstein noch höher machen, sodass man da vielleicht auch auf die Rampe verzichten kann. Das wäre letztendlich auch so, sage ich mal, das letzte Ziel, was auch wir in dem Sinne verfolgen, weil dann muss der Busfahrer nicht aussteigen, die Klapprampe umlegen. Dann kann er auch so letztendlich nah an die Bordsteinkante ranfahren, dass weniger als 5 cm Restspalt da wären und auch Stufe. Und dann wäre letztendlich für alle Rollstuhlfahrer, Gehbehinderte, das Ideal erreicht. Nur das haben wir leider im ländlichen Raum eher weniger. Im städtischen Raum kann man das schon eher umsetzen. Insofern werden wir immer mit Kompromissen arbeiten müssen. Sag ich mal, gerade im ländlichen Raum hat man teilweise auch die Tiefe an den Haltestellen nicht. Da muss man wirklich schauen, muss es wirklich jede Haltestelle sein oder kann man da beispielsweise 500 Meter Fußweg noch zusätzlich in Kauf nehmen? Da muss man einfach Prioritäten setzen und das sukzessive abarbeiten.
Frau Marx von der Aktion Mensch, die Problematik auf dem Land, ist die bei Ihnen auch bekannt?
Ja, und die ist, Herr Schüller hat das natürlich auch eben gerade schon gut geschildert. Die Problematik bezieht sich ja nicht nur bei der Mobilität auf Menschen mit Behinderung. Insgesamt gibt es ja im Kontext Mobilität und öffentlicher Personennahverkehr für alle wirklich eine Diskrepanz. Also dass einfach der ÖPNV auf dem Land nicht so gut ausgebaut ist. Ich würde aber gerne noch mal auf einen Punkt, wenn das erlaubt ist, eingehen, der auch im Beitrag von Herrn Rebstock noch mal kam, wo er sagte, dann haben wir auf dem Land oder auch teilweise in der Stadt vielleicht noch divergierende Interessen, also der Rollstuhlfahrer, der eine freie Fläche braucht und der Schüler, der gerne sitzen möchte. Ich finde, das ist doch eigentlich ein guter Ansatz, dass man sagt, man hat das Problem erkannt und man müsste eigentlich jetzt auch mal visionärer drangehen und sagen, wie müsste denn dann ein Bus gestaltet sein, dass er beide Bedarfe oder beide Bedürfnisse miteinander verbinden lässt. Gibt es so Multifunktionsflächen beispielsweise? Müssen wir vielleicht die Busse und die Infrastruktur ein Stück weit auch anders gestalten, wenn wir an Neuanschaffungen und Neubauten denken.
Herr Schrader, Sie befassen sich ja mit den Hindernissen, auf die Menschen mit Einschränkungen auf Reisen oder in den Ferien stoßen. In Unterkünften und Restaurants zum Beispiel, privatwirtschaftlich betrieben und damit weniger gesetzlichen Auflagen unterworfen, was Barrierefreiheit betrifft vielleicht. Wann wird die dennoch zum Thema oder gar zum Aushängeschild für Unternehmen?
Ja, wie gesagt, es gibt in Deutschland sehr, sehr viele Unternehmen natürlich, die im Tourismus unterwegs sind. Und es gibt auch eine große Gruppe von Menschen, die auf barrierefreie Angebote angewiesen sind. Wir haben das ja schon dargestellt, die ältere Bevölkerung, aber es gibt natürlich auch Menschen im jungen Alter, die auf Barrierefreiheit angewiesen sind. Und wir werben bei den Unternehmen dafür, dass es eben auch wirtschaftlich interessant ist, diese Gästegruppe, die ja schon mit, ich sage jetzt mal, 10 Millionen Menschen in Deutschland sehr groß ist, und die durch den demografischen Wandel auch noch immer größer wird in der Zukunft, sozusagen mit geeigneten Angeboten anzusprechen. Und wir fangen da relativ niederschwellig an, dass wir sagen, du musst nicht sofort dein Zimmer umbauen oder einen Aufzug einbauen oder es gibt ja auch denkmalgeschützte Gebäude, sondern liefer erstmal die Informationen. Vielleicht kommt der ein oder andere ja auch mit einer Stufe zurecht. Oder wenn es wenigstens zwei Griffe an der Toilette gibt, kommt vielleicht eine Person mit Rollator zurecht, auch wenn das Badezimmer nicht der DIN-Norm gegebenenfalls entspricht. Das heißt also, wir fangen viel, viel früher an und sagen, viele, viele Menschen nehmen gar nicht mehr am Reisen teil, weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben, weil es fehlende Angebote gibt oder die fehlende Information über die guten Angebote. Das heißt, wir suchen bei den Betrieben in Deutschland die guten Angebote, stellen sie dann dar und versuchen quasi Angebot und Nachfrage zusammenzuführen. Und das unabhängig von irgendwelchen Gesetzen, Verordnungen, sondern wir sind ja, wie Sie es gerade gesagt haben, in diesem privaten Bereich eher unterwegs. Natürlich gibt es Bauordnungen, Landesbauordnungen, aber ganz anders als im ÖPNV gibt es da weniger Kontrollen oder weniger Fristen, auch wann was umgesetzt werden muss. Also das heißt, wir haben ein freiwilliges System, versuchen die tollen Angebote, die es ja im Tourismus durchaus für Menschen mit Behinderung gibt, darzustellen, zu beschreiben und Menschen mit Behinderung darauf hinzuweisen, hier kannst du im Allgäu, an der Ostsee oder in Berlin Angebote finden und einen schönen Urlaub verbringen.
Kommen da womöglich auch ganz innovative Gedanken, auf die Sie vielleicht vorher noch nicht gekommen sind?
Ja, das Tolle ist ja, früher hat man vielleicht eigene Broschüren gemacht für Rollstuhlfahrer und hat das so ein bisschen auch in eine Ecke geschoben. Die Menschen sind ja unterschiedlich. Der eine möchte schicke, luxuriöse Angebote, der andere möchte eher Natur, der nächste Kultur. Und so gibt es in Deutschland ganz, ganz tolle Angebote. Sie können Ballooning machen, Sie können aber auch einen Klettergarten besuchen, auch wenn Sie eine Behinderung haben. Also von daher gibt es wirklich tolle, innovative Angebote. Und auch viele engagierte Akteure in Orten, in Regionen, in Betrieben, die, sage ich mal, ob das jetzt für gehörlose Menschen ist, ein tolles Angebot machen, Weinproben oder auch Gästeführungen in den Städten. Also wir finden wirklich viele tolle Angebote und so sehen wir auch unsere Aufgabe, die Angebote, die es schon gibt, sage ich mal, darzustellen und an die Nachfrage zu führen und umgedreht die Anbieter anzuregen, innovativ zu sein, hinsichtlich der Barrierefreiheit auch sozusagen bei Investitionen daran zu denken, dass es eben eine große Gruppe von Menschen gibt, die darauf angewiesen ist.
Ich möchte gerne einen Hörer in unser Gespräch mit einbeziehen, Herrn Siebert, der in der Nähe von Bachnang wohnt. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Guten Morgen, Herr Siebert.
Guten Tag, fast richtig, das heißt Bachnang. Und ich
Bachnang.
wohne in Ja, ich wohne in Asbach, das ist bei Backnang, das ist 4, 5 Kilometer von Backnang entfernt. Und ich fahre fast jeden Tag Richtung Fellbach oder Waiblingen. Und ich habe das Einsteigen in Backnang ist eine absolute Katastrophe. Ich selbst bin nicht behindert. Ich aber nehme aber immer das Fahrrad mit. Ja. Ich beobachte auch immer, dass Reisende mit Kinderwagen oder die auch Fahrräder haben oder mit Reisekoffern sich in Backnang dermaßen schwer tun. Da gibt es gar keinen, also es gibt einen Aufzug, der ist immer voll uriniert oder defekt. Auf der Zentral-Omnibus-Bahnhofsseite ist der Aufzug teilweise auch entweder außer Betrieb und defekt. Und in den Stationen, in denen ich aussteigen will oder für die Rückfahrt wieder einsteigen will, kommt es oft vor, dass der Aufzug defekt ist. Oder auf der einen Seite funktioniert er, auf der anderen Seite ist er defekt. Dann muss man mit dem, das müssen Sie sich mal vorstellen, mit dem Kinderwagen oder mit dem Fahrrad dann die Treppen runter balancieren. Also es ist eine Katastrophe. Und da kommt noch Folgendes hinzu. In manchen Bahnhöfen, zum Beispiel in Ludwigsburg, oder in Fellbach sind die Aufzüge auch viel zu klein. Das können Sie sich mal gerne mal anschauen in Ludwigsburg, wie groß der Aufzug ist. Das ist gerade für ein, zwei Personen und ein Schluss. Ja?
Ja, ich reiche die Frage mal oder Ihre Erfahrung mal weiter an Herrn Reinberg-Schüller. Der Herr Siebert ist ja ein Beispiel für jemanden, der aus der ganz normalen Bevölkerung kommend mit Kinderwagen und in diesem Fall mit Fahrrad unterwegs ist und auch gerne die Aufzüge benutzen würde, die, wie er sagt, oft eng sind. Sowas ist ja eine Investition, einen Aufzug einzubauen, den die Unternehmen nicht allzu oft machen. Und vielleicht ist da früher mal falsch entschieden worden, indem zu kleine Aufzüge gebaut wurden. Wie kommen Sie mit solchen Problemen zurecht?
Ja, das ist ein schwieriges Problem, das Thema Aufzug. Nach den Barrierefreiheitsanforderungen wird eine Aufzugskabine empfohlen für den Umbau. Die orientiert sich an den Rollstuhlfahrer. Insofern ist es natürlich für Kinderwagen, die große Kinderwagen haben, oder auch Fahrradfahrer, dann natürlich zu klein, insbesondere an Haltestellen in größeren Städten, wo man dann auch mehr Verkehr hat. Da ist es dann schon relativ schnell häufig so, dass man dann auch so kleine Aufzüge hat. Für Barrierefreiheit, für Rollstuhlfahrer reicht es vielleicht noch, aber dann eher für den Menschen mit Fahrradfahrer, vielleicht dann sogar noch den Fahrradanhänger, eben dann schon nicht mehr. Der Ausfall von Aufzügen, das kommt natürlich immer wieder vor, und dass es natürlich auch Menschen gibt, die auch Aufzüge zweckentfremden, leider auch. Und da sind die Unternehmen, insbesondere die Deutsche Bahn AG, sicherlich nicht sehr amused drüber und müssen natürlich erheblichen Aufwand betreiben, das dann auch wieder einigermaßen hinzubekommen. Es gibt mittlerweile auch elektronische Fahrplanauskunftssysteme, die den Zustand der Aufzüge, ob sie nun defekt, außer Betrieb oder gewartet werden oder funktionieren, auch darstellen. Das heißt, wenn man sich vorab eine Reisekette, eine Fahrplanauskunft einholt, gibt es unter anderem schon bei vielen Verkehrsverbünden dann halt auch das Thema, ob der Aufzug notwendig ist. Dann kann man entsprechend dann auch eine Reisekette, eine Reiseauskunft sich einholen. Insofern kriegt man dann eben dann eine andere Strecke angeboten, die man vielleicht als man sonst gefahren ist, weil man dann eben einen defekten Aufzug meidet und dann eher einen kleinen Umweg dann in Kauf nehmen muss.
Herr Siebert, Ihnen erstmal vielen Dank für die Anregung zu diesem Aspekt. Und Frau Marx, wahrscheinlich bekommen Sie bei der Aktion Mensch ja auch öfter Beschwerden oder Geschichten zu hören, dass solche Dinge passieren.
Ja, und gerade diese Geschichte, da fällt ein Aufzug aus und man weiß es nicht, man steht davor, das ist natürlich ärgerlich. Herr Reinberg-Schüller hat schon gesagt, dass es eben auch Auskunftssysteme gibt. Es gibt auch Projekte, die wir auch teilweise gefördert haben, die sozusagen aus der Zivilgesellschaft kommen. Ein Projekt ist beispielsweise Broken Lifts, der Sozialhelden, die sozusagen mit Hilfe aller Menschen, die dann auch vielleicht vor einem defekten Aufzug stehen, versuchen im Netz abzubilden, wo gerade ein Aufzug defekt ist. Also das hilft sicherlich auch. Ein wichtiger Aspekt aber in dem Zusammenhang auch, und das ist auch bei Herrn Siebert so ein bisschen durchgekommen, ist natürlich das Bewusstsein einfach für die Notwendigkeit von Barrierefreiheit eben auch bei Menschen, die nicht behindert sind. Er hat ja gesagt, ich selber habe keine Behinderung, bin mit dem Fahrrad unterwegs. Und dass man darüber auch merkt, ich als Fahrradfahrer, ich als Mensch mit Rollator, ich als Mensch mit Kinderwagen stoße da auch an Barrieren und vielleicht dadurch auch ein geschulteres und geschärfteres Auge hat für die Barrieren, auf die Menschen mit Behinderung stoßen. Denn das ist etwas, was uns Menschen mit Behinderung immer wieder sagen. Es gibt überhaupt keine oder wenig Sensibilität von Menschen ohne Behinderung vielfach für die Bedarfe und Bedürfnisse. Das mag der Aufzug sein, das mag aber auch der E-Scooter sein, der im Weg liegt, oder der zugeparkte Gehweg, der dann zu einer unüberwindbaren Barriere wird.
Herr Schrader, ist das auch etwas, was Sie feststellen beim Angebot Reisen für alle, dass auch andere Leute, die schwere Dinge dabei haben oder vielleicht gerade ein Gipsbein haben, sich bestimmte Unterkünfte aussuchen aus diesem Grund?
Ja, genau, was Frau Marx gesagt hat. Wir richten uns ja, oder eine gute Barrierefreiheit, wenn sie auch vom Design, es gibt so einen Begriff Design for All, wenn Barrierefreiheit gut gemacht ist und nicht sozusagen aussieht wie ein Zimmer in einer Klinik, dann kommt das allen Menschen zugute. Und deswegen sagen wir, eine Barrierefreiheit ist für etwa 10% der Bevölkerung eben absolut notwendig, ja, also Menschen mit einer Einschränkung. Für 40% ist es sehr hilfreich. Man kann es vielleicht auch anders lösen, aber ein Aufzug oder eine Rampe ist für viele hilfreich. Und wie gesagt, für 100% ist es eigentlich komfortabel. Und das ist was, was wir in unseren Schulungen erstmal versuchen, auch den ganzen Hoteliers oder den ganzen Touristikern beizubringen. Es gibt unterschiedliche Anforderungen der Gäste. Darauf kann man sich einstellen, wenn man weiß, warum vielleicht ein Rollstuhlfahrer oder ein blinder Mensch oder ein gehörloser Mensch ein gewisses Angebot oder eine gewisse Anforderung hat. Und es profitieren von einer gut gemachten Barrierefreiheit eben viele, viele Menschen. Ob das eine Familie mit dem Kinderwagen ist, ob das jemand ist, der kurzfristig nach einer Operation eingeschränkt ist. Also das ist das, was wir sehr, sehr häufig in unseren Schulungen sozusagen auch einsetzen. Und das ist, wie gesagt, ein dickes Brett, an dem wir da bohren, weil es ist oftmals nicht verpflichtend und wir müssen letztlich auch auf die Begeisterung der Anbieter dann setzen. Aber wie gesagt, es ist ein dickes Brett, aber wir sind ja nun auch schon seit 10 Jahren in diesem Thema dabei und Broken Lifts wurde gerade angesprochen. Es gibt ja auch viele tolle Privatinitiativen, die quasi in dieselbe Richtung gehen. Aber ich kann das unterstreichen. Also wie gesagt, alle profitieren letztlich davon, aber man muss sensibilisieren, dass man weiß, warum es unterschiedliche Bedürfnisse gibt.
In Berlin hört uns Herr Henning, der das Ganze aus einer anderen Perspektive sieht. Guten Morgen, Herr Henning.
Ja, guten Morgen. Ja, meine Perspektive betrifft die Bodenbeschaffenheit und die Bodenbeläge, die im öffentlichen Raum gestaltet werden. Das hat ganz oft mit so leicht melancholischem oder beziehungsweise mit historisierenden Aspekten zu tun. Da wird Kopfsteinpflaster verlegt, es werden kleine Steinchen gepflastert und fahren Sie mal da mit dem Rollstuhl drüber. Ich glaube, dass die Gestalter des öffentlichen Raums viel zu wenig Perspektiven einnehmen von behinderten Menschen. Und ich habe ein schönes Beispiel erlebt, einfach schon mal als Lösungsansatz mit reingegeben. Ich war mal in Halle an der Saale und dort ist in der Innenstadt halt historisch orientiert ein Kopfsteinpflaster verlegt. Ich hätte nicht durchfahren können, wenn nicht die Gestalter daran gedacht hätten, mitten hindurch einen Weg mit glatten Platten zu verlegen. Warum nicht? Also man kann ja wirklich das eine machen und an das andere trotzdem denken.
Herr Reinberg-Schüller, Sie sind ja jetzt nicht in erster Linie für das Pflaster in verschiedenen Städten zuständig, aber müssen sich ja auch als Verkehrsunternehmen absprechen mit den jeweiligen Städten und deren Planung. Was Herr Henning sagt, wie sehen Sie das?
Ja, der kann ich gut nachvollziehen, kommt immer wieder vor und da ist viel Arbeit noch nötig. Ich sag mal, es gibt andere Städte, die da sensibler sind und die beispielsweise bei Kopfsteinpflaster, ich denke da jetzt zum Beispiel an die Stadt Münster, am Prinzipalmarkt auch mehrere Pforten letztendlich gemacht haben, wo sie das Kopfsteinpflaster abgefräst haben, um dann eine glatte Oberfläche zu bekommen. Historische Bereiche ist immer schwierig. Da haben wir als Verkehrsunternehmen, haben die auch immer Schwierigkeiten, barrierefreie Haltestellen einzurichten, weil das oftmals offenbar von Seiten der Denkmalschützer als störend empfunden wird, wenn da auf einmal so eine Bordsteinkante, die höher angelegt ist, da ihnen das Bild offenbar stört.
Ja. Frau Kuhlmann, darf ich dazu was kurz ergänzen? Ich finde das ein super Punkt, den der Herr Henning gerade bringt, weil er auch die Lösung gleich mitliefert. Und ich will nur noch mal ergänzen, wir haben zum 5. Mai, das ist der Europäische Protesttag der Menschen mit Behinderung, im vergangenen Jahr Menschen mit und ohne Behinderung befragt, auf welche Barrieren stoßt ihr denn im Alltag? Und fast genauso viele Menschen ohne Behinderung haben das Thema schlechter Straßenbelag genannt, den sie als Barriere empfinden. Also insofern ist das wieder wirklich ein Thema, was die gesamte Bevölkerung betrifft. Und natürlich gibt es dafür Lösungen. Das, was Herr Henning gesagt hat, ist eine super Lösung. Und natürlich gibt es immer die Frage, ja, der Denkmalschutz, der schlägt da die Barrierefreiheit. Und da muss ich sagen, da müssen wir auch kreativer werden, dass man da wirklich auch Lösungen findet, die beide Interessen gleichermaßen bedienen.
Alle unterwegs, barrierefrei im ÖPNV und auf Reisen. Wir melden uns noch einmal zurück. Hartmut Reinberg-Schüller vom Verband der Verkehrsunternehmen, Rolf Schrader vom Deutschen Seminar für Tourismus, Christina Marx von der Aktion Mensch und Susanne Kuhlmann. Außerdem ist uns Thomas Meinhardt zugeschaltet, der Ihre Fragen und Kommentare gesammelt hat. Bitte.
Ja, da würde ich erstmal anfangen mit einem Kommentar von Frau Bettix oder Boffix aus Rheine jedenfalls. Und sie lobt ganz, ganz doll die Bahnhofsmission oder die Bahnhofsmissionen, muss man ja sagen. Da ist sie sehr zufrieden und sagt, hat oft dort schon Hilfe bekommen. Also da jetzt erstmal eine lobende Sache. Und dann die Toiletten sind auch ein ganz großes Problem, auch in den Bahnhöfen teilweise selber. Es gibt zu wenig Behindertentoiletten und wenn, sind sie oft zu klein oder zu schlecht zugänglich. Oder sie werden auch von anderen benutzt, die sie eigentlich gar nicht brauchen. Also die Behindertentoiletten, können wir dazu vielleicht schon mal grundsätzlich was sagen?
Herr Reinberg-Schüller vielleicht?
Da bin ich nicht ganz so firm drin. Also es gibt eigentlich Vorgaben hinsichtlich der Gestaltung von barrierefreien Toiletten, rollstuhlgerechte Toiletten. In der Regel gibt es die speziell mit einem Schlüssel, wo die Behinderten diesen auch nutzen können. Insofern bin ich da, muss ich leider gestehen, überfragt, weil in der Regel sind es eigentlich Toiletten, die bei der Deutschen Bahn, bei den Bahnhöfen existieren. Die Verkehrsunternehmen an sich haben, wenn überhaupt, nur in den Großstädten Toilettenräume. Und die sind in der Regel über einen Schlüssel zugänglich.
Frau Marx, vielleicht können Sie da noch etwas ergänzen?
Also tatsächlich zu Toiletten im öffentlichen Raum kann ich nichts ergänzen. Ich weiß allerdings auch, dass es ein großes Problem ist. Und wir haben tatsächlich sogar in den vergangenen Jahren auch mal ein Projekt gefördert von einem Behindertenverband, Toiletten für alle, die Toiletten selber aufgestellt haben im öffentlichen Raum, die auf die besonderen Bedarfe von Menschen mit Behinderung zugeschnitten sind. Ist aber natürlich immer nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
Nächste Frage, Thomas.
Ja, die Behinderung ist für manchen oder viele nicht sichtbar, weil ich bin schwerhörig und taub, schreibt Cornelia. Und sie sagt, das ist ein großes Problem, wenn man zum Beispiel im Bus unterwegs ist und da ja dann gar nicht weiß, wo man aussteigen muss. Und oft erlebe ich dann auch Unverständnis und Beschimpfung, weil ich eben auch was nicht gehört habe, was andere normalerweise wie eine Klingel am Rad dann gehört hätten. Aber wenn das dann nur einmal Bing macht, dann ist das für mich nicht hörbar.
Ja, Frau Marx, das ist das Problem, was eben schon mal angesprochen worden ist, dass Verständnis auf allen Seiten mangelt.
Genau, oder man kann auch sagen, es muss eigentlich immer ein Mehr-Sinne-Prinzip zugrunde liegen. Das heißt, wenn ich am Bahnhof bin, was jetzt die gehörlose Frau beschrieben hat, dann nützt mir eine Ansage nichts, wenn ich sie nicht hören kann. Ich brauche dann eine entsprechende Anzeige. Vielleicht ein ganz praktisches Beispiel. Man steht am Gleis und es wird ein Gleiswechsel angesagt. So, das höre ich dann natürlich als hörbehinderter Mensch nicht. Es ist dann auch wichtig, dass auf der Anzeigetafel auch dargelegt wird, Achtung, der Zug fährt heute von Gleis XYZ. Also das ist einfach auch ganz wichtig, dieses Mehr-Sinne-Prinzip immer zu berücksichtigen.
An diese Stelle passt ganz gut das, was Frau Lening-Fricke aus Berlin offensichtlich häufiger erlebt. Guten Morgen. Frau Lening-Fricke?
Bei dieser Situation, dass man schlecht hört, möchte man wenigstens gut sehen können. Und da passt natürlich mein Thema für sehbehinderte Menschen sehr gut hinein, eben visuelle Kontraste und zwar ausreichende visuelle Kontraste. Und dazu gibt es ja Forschungen, die jetzt schon 40 Jahre alt sind, wo man festgestellt hat, welche visuellen Kontraste man in Gefahrensituationen braucht und welche in Entscheidungsfunktionen und welche in Begleitfunktionen. Und diese Kenntnisse, die werden aber leider an den Universitäten den Studenten nicht vermittelt. Das Thema barrierefrei an den Universitäten ist noch ein grundsätzliches Problem. Und in den Ämtern sind natürlich die Kenntnisse auch nicht vorhanden. Und wenn dann die Selbsthilfevereinigungen nicht aktiv werden und immer das einklagen, dann hat man überhaupt keinen Erfolg. Wenn man gar nichts tut, hat man eben überhaupt keine Chance. Und so hat die ProRetina sich seit 40 Jahren bemüht, für Menschen mit Seheinschränkungen diese Situation zu verbessern. Und es ist ist wirklich eine Frage noch des Bewusstseins, denn es sind ja oft Sachen, die überhaupt keine Kosten verursachen würden, wenn man sie von Anfang an einplant. Also Stufen, Vorderkantenmarkierungen, kontrastierende Geländer, nicht Geländer, weiße Geländer auf weißer Wand oder nicht knallige Farben, dunkelrot und dunkelgrün bei den Parkbänken. Es sind so viele Dinge, die neu gestaltet werden. Ärztehäuser mit Aufzügen ohne kontrastreiche Markierungen für die einzelnen Stockwerke. Das wird neu gebaut und alles weiß in weiß. Zum Beispiel die Behindertentoiletten, wunderschön und groß, alles ist an einer anderen Stelle und alles weiß in weiß und nicht kontrastreich. Also es ist so, es muss wirklich noch stärker ins Bewusstsein hinein, dass visueller Kontrast ein Hell-Dunkel-Kontrast ist und nicht ein knalliger Farbkontrast von dunklen Farben, der eben zu wenig Helligkeitskontrast aufweist und nicht immer diese Gestaltungen Ton in Ton. Also es ist ein so einfaches Thema, aber es wird so wenig reflektiert, aber gerade die altersbedingte Makuladegeneration bei älteren Menschen, das bringt es eben dazu, dass die initiativlos werden und dadurch eben einfach sich zurückziehen. Dabei könnte man ihnen so helfen, denn sie können ihr Restsehvermögen noch gut nutzen. Es muss nur da sein, die Stufen müssen eben markiert sein. Mhm. Und es gibt zum Beispiel ein Beispiel in Spanien, da macht man es für die Autofahrer, dass man bei jeder Kreuzung die abgerundeten Bordsteine der einwiegenden Straßen, die sind alle weiß. Warum kann man nicht bei uns, bei den Überwegen, darauf achten, dass die Bordsteine weiß sind? Ein weißer Bordstein kostet gegenüber einem Grau-in-Grau-Bordstein vielleicht 20 Cent mehr. Und das ist also einfach nur eine Frage der Sensibilität.
Frau Lening-Fricke, vielen Dank für Ihre Anregung, die ich gerne weiterreichen möchte an unsere Gesprächsgäste. Vielleicht zunächst mal Herr Reinberg-Schüller.
Ja, also Sensibilisierung jedes Einzelnen ist sehr wichtig. Es betrifft zum einen die Planer selber in den Gemeinden, Städten, Kreisen, die Architekten ihrerseits, die Barrierefreiheit stärker berücksichtigen müssen. Die Sensibilisierung natürlich auch beim Servicepersonal, bei den Unternehmen, die sowohl schon geschult werden hinsichtlich der verschiedenen Behinderungen. Allerdings ist das halt dadurch, dass man so wenig Kontakt hat, immer ein bisschen schwierig. Ich denke, wenn man jeden Tag Kontakt hätte mit diesen behinderten Menschen, mit jeweiligen Behinderungen, dann würde sich das sicherlich in Fleisch und Blut übergehen. Insofern kann es da schon mal eine raue Nachfrage geben von Fahrausweisprüfern. Wenn jemand seinen Fahrausweis nach mehrmaligen Aufforderungen nicht zeigt, weil er eben nicht direkt vor ihm steht, sodass er die von den Lippen ablesen konnte. Also insofern fehlt es teilweise an Sensibilität, aber das ist eigentlich bewusst und wir arbeiten auch da beim Servicepersonal dran. Das heißt, die Weiterbildung, die Schulung, die finden regelmäßig statt, auch zusammen mit Behindertenverbänden. Es gibt diese Anforderungen, die müsste man dann halt auch in diese Norm einbringen. Ich sag mal, diese weiße Farbe an den Bordsteinkanten, das ist bisher, sollte von den Behindertenverbänden in den Normungsbereich eingebracht werden. Da kann man darüber diskutieren, ja.
Frau Lening-Fricke, Ihnen vielen Dank. Und wir machen weiter mit Fragen von Thomas Meinhardt.
Ja, die Kontraste sind genauso wichtig wie Piktogramme. Eine E-Mail einer Hörerin, eines Hörers. Es fehlt an Barrierefreiheit für geistig Behinderte. Dazu gehören eben gute Piktogramme, leichte Sprache und gute Wegführung. Piktogramme sind natürlich auch wichtig für Menschen, die aus dem Ausland Deutschland besuchen. Also mehr einheitliche und vor allen Dingen bessere Piktogramme. Was tut sich da oder nicht?
Frau Marx oder Herr Schrader, haben Sie dazu einen Gedanken?
Was sich da tut oder was nicht, kann ich jetzt sozusagen im Einzelnen nicht sagen. Ich kann das nur unterstützen. Also, dass man wirklich sagt, einfache und leichte Sprache hilft eben auch Menschen, die vielleicht nicht so gut Deutsch können. Eine gute Verkehrsführung, ob durch Piktogramme oder durch sozusagen auch eine einfache Beschilderung, macht, glaube ich, jedem Menschen auch wieder leicht, der an einem Busbahnhof ankommt und sich erstmal orientieren muss, in welchem Bus muss ich denn jetzt steigen, wenn ich weiterreisen will. Das ist schon ein sehr wichtiger Aspekt. Gerade wenn aber der Hörer sagt, er hat eine sogenannte Lern- oder geistige Behinderung. Was auch noch wichtig ist, ist auf der anderen Seite, die Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung auch selber zu schulen. Also sozusagen auch Mobilitätstrainings anzubieten, um zu sagen, hier, wie kommst du, wie kommen Sie von A nach B? Das ist sozusagen auch auf der Seite der Menschen mit Behinderung das Thema Empowerment.
Vielleicht kann ich ja auch noch kurz was ergänzen, Frau Kuhlmann.
Bitte.
Ja, also diese ganzen Themen, die wir eben von den Hörern gehört haben oder auch von den Fachleuten, das sind alles die Themen, die wir in unseren Schulungen einbauen und letztlich an die Betriebe, an die Entscheider in den Betrieben richten. Ob das nun die Kanten sind, die Kontraste sind, ein Leitsystem, die Piktogramme, leichte Sprache, dass ein gehörloser Mensch zum Beispiel auch sehr, sehr ungern einen Aufzug benutzt, weil er im Fall, dass der Aufzug sozusagen stecken bleibt, gegebenenfalls gar nicht kommunizieren kann, weil die meisten Aufzüge eben nur mit Mikro und Lautsprecher ausgestattet sind. Das heißt, diese ganzen Themen, das muss man erstmal sozusagen an die Personen, die zu entscheiden haben, ob ein Betrieb umgebaut wird oder meinetwegen auch eine Haltestelle umgebaut wird, transportieren, damit so etwas passiert. Und wie gesagt, leichte Sprache, die Piktogramme dazu, das wird alles bei uns in den Schulungen sozusagen eingesetzt und dann hinterher quasi in den Betrieben auch überprüft und dann von uns beschrieben. Also von daher kann ich das nur alles unterstreichen. Und das Thema WC, vielleicht, das ist jetzt kein schönes Thema, aber das ist natürlich für Menschen mit einer Behinderung das wichtigste Thema, was es überhaupt gibt, ob das nun im Zug ist oder im Hotel ist oder im öffentlichen Raum ist. Und wie gesagt, da gibt es die Toilette für alle. Frau Marx hat das ja erwähnt. Und ansonsten in unserem System haben wir die meisten Punkte, Fragen, Kriterien zu diesen Toiletten, weil das ein Bottleneck sozusagen für einen Ausflug oder für einen Aufenthalt ist.
Jetzt haben wir viel gehört von Defiziten, von Dingen, die noch geregelt werden müssen. Herr Hoffmann aus Rothenburg an der Wümme, der hat einen positiven Gedanken. Hallo, Herr Hoffmann.
Ja, hallo, guten Tag. Ja, ich bin blind seit 30 Jahren und habe die ganzen 30 Jahre gute Erfahrungen gemacht. Zum Beispiel auf der Wurmbergseilbahn. Wenn ich mich richtig kennzeichne, dass ich blind bin, hält die an und hilft mir freundlich hinein oder in Thale. Oder auch hier im Busverkehr in meinem Heimatort. Ja, wenn ich dort stehe, natürlich stelle ich mich nicht hin, wenn 35 Menschen rein wollen. Ich weiß halt eben, um 11 Uhr ist wenig los. Und dann stehe ich da und ich habe immer freundliche Busfahrer oder freundliche Hilfsmenschen. Das wollte ich nur dazu sagen.
Das ist schön, Herr Hoffmann. Vielen Dank und Ihnen alles Gute.
Ja, Herr Hoffmann macht es richtig, er kennzeichnet sich. Was machen denn, er hat ja dann die berühmte Plakette mit den drei schwarzen Punkten. Wie können denn Hörbehinderte sich kennzeichnen, dass das vielleicht ähnlich erkennbar ist?
Frau Marx?
Ja, das ist ja das Thema mit den nicht sichtbaren Behinderungen. Herr Hoffmann ist wahrscheinlich da, ich will nicht sagen die Ausnahme, aber er sagt, ob er sich durch die Binde oder vielleicht durch seinen Stock kennzeichnet, ist das eine. Aber viele Hörbehinderte sagen oder viele Menschen mit einer nicht sichtbaren Behinderung sagen aber auch, ich möchte mich nicht kennzeichnen. Ich möchte sozusagen auch mit meinen Bedarfen dann auch entsprechend reisen können, ohne sozusagen das Label zu bekommen, hier, ich habe eine Behinderung. Worauf man natürlich sensibel auch reagieren kann, ist, wenn man selber merkt, man spricht jemanden an und der reagiert nicht, dass man nicht denkt, ach, das ist jetzt aber unhöflich, sondern vielleicht auch daran denkt, dass eine Hörbehinderung vorliegen kann oder dass man auch beobachtet, dass vielleicht jemand gebärdet, ja, und vielleicht auch daran erkennen kann, dass hier eine Hörbehinderung vorliegt.
Das Tarifsystem, die Tickets und die erhöhten Beförderungsentgelte, das ist ein Thema von Frank Mädler aus Erfurt. Er schreibt, es wird immer komplizierter. Die Fahrkartenautomaten hängen so, dass man sie im Bus nur erreicht, wenn man davor steht. Sitzen geht dann gar nicht. Wenn man sich hinsetzt, wie es einer älteren Dame passiert ist, und dann kommt sofort ein Kontrolleur und sagt, Sie können gleich sitzen bleiben, obwohl er sieht, dass sie eigentlich nach dem Kleingeld für die Fahrkarte sucht. Und dann das Tarifsystem, wenn man die letzte Preiserhöhung nicht mitbekommen hat und man hat ein Ticket, was noch nicht dem neuen Preis entspricht, dann wird man wegen weniger fehlender Cent bestraft. Also kann man da nicht mehr Einheitliches tun für Behinderte? Teilweise gibt es ja Freifahrten, aber ja wahrscheinlich nicht für alle und überall.
Herr Reinberg-Schüller?
Ja, Freifahrten gibt es für schwerbehinderte Menschen, die also einen
Grad von mehr als 50 haben in ihrer Schwerbehinderung, die haben die Möglichkeit, sich für eine Wertmarke, die, ich glaube, 91 Euro in diesem Jahr kostet, dann kostenlos im ÖPNV zu bewegen. Also das heißt, die können den ganzen Nahverkehr nutzen, einschließlich der Regionalbahn, Regionalexpresszügen. Also insofern könnte man auch quer durch Deutschland kostenlos fahren, wenn man schwerbehindert ist. Aber wenn man dann noch eine Begleitperson auf dem Schwerbehindertenausweis hat mit einem großen B, dann kann auch diese noch kostenlos mitfahren. Insofern sind diese Menschen nicht unbedingt daran gebunden, sich noch zusätzlich eine Fahrkarte zu kaufen. Es sei denn, sie bewegen sich im Fernverkehr. Da gibt es keine Freifahrtmöglichkeit für den schwerbehinderten Menschen im Fernverkehr der Bahn oder auch im Busfernverkehr. Schwerbehinderte Begleitung von Schwerbehinderten, die haben auch im Fernverkehr eine kostenlose Beförderung. Bei den Tickets ist Automaten ist es so, da gibt es die EU-Normung, geht inzwischen so weit, dass sie das verbindlich vorschreibt, dass ab einer gewissen Höhe sowohl der Münzeinwurf als auch der Ticketausgabe dann in einer gewissen Höhe ist, so damit man auch als behinderter Mensch sich einen Fahrschein lösen kann. Gibt teilweise, soll es dann auch mit Sprachausgabe geben. Also insofern tut sich auch da was in dem Bereich. Oft ist es dann teilweise so, dass das Thema, welche Zone brauche ich, die Erklärung dann nicht unbedingt einfach ist. Da ist es noch notwendig, dass man da einfache Sprache, leichte Sprache verwendet, um dann da auch für diese behinderten Menschen, die kognitiv eingeschränkt sind, da ein besseres Verständnis zu bekommen. Sage ich das mal so im ersten Schritt.
Gut, wenn die Menschen dann nicht das richtige Ticket haben und sie zeigen ihren Schwerbehindertenausweis vor und bitten um Hilfe bei der Beschaffung bei dem Kauf einer Fahrkarte, wird denen dann geholfen oder sagt dann der Kontrolleur, nö, das interessiert mich nicht?
Also wenn der Schwerbehindertenausweis die freie Fahrt erlaubt, braucht er kein Ticket, wenn noch ein Ticket notwendig ist. Ich sag mal, da sollte die Sensibilität des Fahrausweisprüfers so groß sein, dass man dann auch Hilfe anbietet. Es gibt teilweise das Problem, dass insbesondere bei kognitiv eingeschränkten Menschen nur eine Kopie des Schwerbehindertenausweises mitgeführt wird, weil da oft das Problem ist, dass der Schwerbehindertenausweis verloren geht. Wenn man allerdings eine Kopie mit sich führen sollte, als sei es mal kognitiv eingeschränkt als Schüler, Schülerin, dann sollte man vorab mit den Verkehrsunternehmen da Kontakt aufnehmen und das auch abklären, dass das dann auch möglich ist. In der Regel ist das dann auch da intern dann soweit kommuniziert, dass das dann auch vorkommen kann. Und da würde ich mal sagen, dann sind die Fahrausweisprüfer da auch sensibilisiert, dass da kein erhöhtes Beförderungsentgelt verlangt wird.
Immer mehr neue Fischkisten in Hamburg, so nennt Peter Schütt die neuen Busse. Die haben zwar mehr Türen, der Einstieg wird leichter, aber dadurch fallen viele Sitzplätze weg. Und eine andere Mail von Barbara Liere sagt, es sollte mehr klappbare Sitze geben. Dann sind die sowohl für Menschen, die gehbehindert sind, erreichbar, für Blinde, aber natürlich auch für Rollstuhlfahrer, weil dann eben der Platz gegeben ist. Also modernere Busse, Niederflurbusse werden immer größer, werden immer mehr, aber die Sitze werden immer weniger.
Das ist richtig. Das ist das Problem halt der konkurrierenden Ansprüche hinsichtlich der Fahrgastgruppen. Also die einen wollen das Fahrrad mitnehmen, die einen E-Scooter oder einen Rollstuhl und Kinderwagen. Insofern ist da der Anspruch natürlich da, mehr Freifläche zu nutzen. Das hat dann zur Folge, dass weniger Sitze zur Verfügung stehen. Und barrierefreie Sitze sind auch vorgeschrieben in Bussen. Und insofern haben die Notwendigkeit, dass sie zum einen dann auch den Haltewunschknopf in der Nähe haben, dass sie den erreichen können. Und auch Armstützen, um sich wieder aufzurichten von dem Sitzplatz. Klappsitze würde ich jetzt in dem Sinne schon auch, sind auch im Einsatz, sind allerdings jetzt nicht als Behindertensitz geeignet. Weil gerade wenn man gehbehindert oder auch greifbehindert ist, ist das Problem, dass man ja den Sitz runterdrücken muss, weil der einen Klappmechanismus hat und gleichzeitig dann auch setzen muss. Die Anforderung gilt natürlich für jeden behinderten Menschen auch, dass man sich stets einen sicheren Halt verschaffen muss. Das heißt, da ist die Notwendigkeit schon, dass man da auch schaut, dass man da das dann nicht fällt oder auch nicht immer noch einen einigermaßen guten Stand hat. Nichtsdestotrotz ist das Fahrpersonal, wenn es das Einsicht hat, dass da jemand behindert ist, dann auch so lange wartet, bis er wieder losfährt, bis die Person auch sitzt. Insofern sollte man einfach schauen, welchen Zeiten man fährt. Es gibt teilweise auch zu Marktzeiten, da sind Busse mit 5, 6, 7, 8 Rollatoren voll besetzt. Die Ansprüche steigen halt von allen Fahrgastgruppen. Gut.
Noch schnell ein paar Anmerkungen. So schreibt Marlies Werner, die Aufzüge sind ja schön, aber sie sind oft kaputt, zu klein, haben wir schon gehört. Deshalb ganz dringend, die Bitte kam auch von anderen Hörern, Aufzüge ersetzen keine Rampen. Rampen müssen für Notfälle oder auch für Fahrradfahrer beispielsweise immer noch nutzbar sein. Also das Argument, wir bauen keine Rampen, weil wir ja Aufzüge bauen, das gilt auf keinen Fall. Es sind die Umsteigezeiten manchmal zu kurz. Da wird zu knapp kalkuliert. Das ist natürlich eine Frage da auch vieler Sachen vor Ort. Das können wir hier sicherlich nicht klären. Aber eine Hörerin aus Hamburg spricht nochmal eine ganz andere Problematik an, dass nämlich die Fußwege, also die Wege für Fußgänger, auch missbräuchlich genutzt werden von Fahrradfahrern, immer mehr auch von Rollern oder E-Scootern und dass viele, auch wenn sie dann klingeln und von hinten kommen, gar nicht merken, dass sie Menschen erschrecken und teilweise werden sie dann auch sogar verletzt. Also die Barrierefreiheit auf dem Fußweg und da wird viel zu wenig drauf geachtet. Das waren jetzt noch Anmerkungen und noch eine Anregung. Immer wenn Maßnahmen gebaut werden, umgebaut werden, dann sollten auch Menschen mit Behinderungen, mit Rollstuhl da sein. Oder vielleicht sollte sich der oder die Architektin auch selber mal in den Rollstuhl setzen und dann die Baumaßnahme auch ausprobieren und eventuell noch angleichen. Also die Abnahme von solchen Umbauten, wie wird die generell geregelt?
Frau Marx, das ist vielleicht auch etwas, mit dem Sie zu tun haben.
Ja, ich würde aber eher ansetzen, was die Hörerin vorhin mal gesagt hat, dass man nämlich in der Ausbildung der Architektinnen, Architekten, Lehrerinnen und Lehrer, Mobilitätsplaner, Stadtplaner eigentlich das Thema Barrierefreiheit verpflichtend als Ausbildungsfach macht, quasi. Und dass es auch mehr Lehrende mit Beeinträchtigung, mit Behinderung gibt, die von vornherein auch wirklich sozusagen aus ihrer Perspektive das direkt vermitteln. Ich bin nicht so ein Freund, dass man sagt, ich baue jetzt was und ich setze mich in den Rollstuhl und probiere mal aus hinterher, ob ich denn jetzt durch die Türen komme. Ich glaube, das ist nicht die Lösung, sondern von vornherein einfach auch so zu planen, mehr Menschen einzubinden, die selber eine Beeinträchtigung haben und am besten schon, wie gesagt, in der Ausbildung da auch anzusetzen.
Das klingt mir jetzt nach einem passenden Schlusswort für unsere Diskussion heute. Alle unterwegs, barrierefrei im öffentlichen Nahverkehr und auf Reisen. Das war der Marktplatz heute und ich danke unseren Gesprächsgästen. Christina Marx von der Aktion Mensch, Rolf Schrader vom Deutschen Seminar für Tourismus und Hartmut Reinberg-Schüller vom Verband der Nahverkehrsunternehmen. Es verabschiedet sich Susanne Kuhlmann.